herzlich willkommen bei Agilität Unplugged, echte Fälle, echte Menschen. Mit Fabian Schwarz, agiler Teamcoach.
Und Wilma Klaasen von Husen, Beraterin für Organisationsentwicklung. Heute gucken wir uns an, ob in der Führung Köpfe rollen.
Fabian, du hast uns einen Fall mitgebracht.
Ja, wir sind wieder bei unserem True Crime Podcast der Organisation und heute darf ich meinen Fall mitbringen und vorstellen.
Jawohl, und ich bin ganz gespannt. Ich kenne ihn ja schon so ein bisschen. Was machen wir denn, wenn Führungskraft und Team nicht mehr klarkommen? Habe ich auch schon mal erlebt, aber nicht so wie du.
Ja, ich erinnere mich, das war, glaube ich, einer der ersten großen Fälle als Teamcoach für mich, wo ich beweisen musste, dass das, was ich in der Theorie gelernt habe, auch in der Praxis funktioniert. Und deswegen ein Riesen-Learning für mich, denn ich hatte bei einem Team über mehrere Monate Retrospektiven betreut. Retrospektive ist so ein agiles Teamcoaching-Format, verlinken wir euch auch gerne nochmal, bei dem ein Team darauf schaut, was lief gut, was lief nicht gut und was können wir nächstes Mal besser machen. Und das passierte so alle 6 Monate bei denen. Nach unzähligen dieser Termine, die ich betreut habe, fiel mir irgendwann auf, die haben immer wieder die gleichen Probleme, die aufkommen und die werden nicht so richtig an der Wurzel gelöst. Ich als Teamcoach habe eigentlich immer Mandate, das heißt, ich betreue Bereiche oder Teams, die mir zugeordnet sind. Aber wenn ich Kapazitäten habe, bin ich auch so ein bisschen ein freies Radikal im Unternehmen und kann an anderer Stelle unterstützen. Und so bin ich auch zu diesem Team gekommen, dass die einfach mal so alle 4 bis 6 Monate gefragt haben, kannst du diesen Regeltermin für uns moderieren? Und das habe ich auch immer sehr, sehr gerne gemacht.
Okay, das heißt, das war jetzt sozusagen so ein extra Projekt für dich. Und das kennt man, glaube ich, auch. Man ist neu, hast du gesagt. Du kommst mit deinen ganzen Theorien, du hast schon ein bisschen Erfahrung und versuchst es wirklich vom Scratch auch umzusetzen. Und da bist du dann auf Themen gestoßen, die du vielleicht so nicht erwartet hättest und die so nicht im Lehrbuch standen.
Also was im Lehrbuch stand ist, wenn das Team halt immer wieder an den gleichen Hürden scheitert, dann scheint es so zu sein, dass du eine Ebene tiefer gehen musst. Und das kann ich dann leisten, wenn ich als Teamcoach wirklich in diesem Team eingesetzt wurde. Aber wie du es gerade sagst, es ist für mich wie so ein Sonderprojekt, also fast so freiwillig. Wenn die jetzt ganz, ganz viel Kapazitäten von mir gewollt hätten, hätte ich auch Nein sagen können. Aber ich war irgendwie neu im Unternehmen. Ich wollte mich da auch irgendwie profilieren und zeigen, was ich kann. Und deswegen ist es immer super charmant, auch solche Moderationen anzunehmen.
Mhm. Okay, dann lass uns mal ein bisschen reinschauen, wie sich das gestaltet hat. Kannst du ein bisschen Kontext geben?
Gerne.
Also wie groß war das Team? Wie lange haben die schon zusammengearbeitet? Was war vielleicht so die Aufgabe? War das wirklich was, ja, projektmäßig nur? Oder waren das etablierte Teams, eine Stabsstelle? Keine Ahnung.
Das war ein Team, was für einen Produktbereich zuständig war. Und das waren insgesamt 12 Leute. Und die waren relativ stabil, was immer gut ist für ein Teamcoaching. Klar ist da mal jemand gegangen oder eine neue Person dazugekommen. Aber nach diversen Retrospektiven wurde immer klarer, die haben eine Verhebung zwischen Führungskraft und Team. Und die wird immer sichtbarer. Heißt, nach so einer Retrospektive klingelten meine Slack-Messages. Und Leute sagten, können wir mal einen Coffee-Chat machen, Fabian? Boah, wie fandst du das heute? Wie bewertest du das? Also Teams suchen dann immer, das ist so ein Merkmal, nach einem Richter, nach einem Externen, der ihnen Recht zuspricht. Ja, man kennt das auch in der Beziehung, wenn wir jetzt so die Spülmaschine aufgreifen. Irgendwann möchte man dann einfach, dass es so eine fremde Instanz gibt, die da drauf schaut und sagt so, so ist es richtig und so muss es gemacht werden. So, und das suchen dann auch Teams, dass sie nach jemandem suchen, der ihr Narrativ unterstützt. Das ist nicht meine Aufgabe, erstmal völlig egal, weil das Narrativ für die ist eine gefühlte Wahrheit. Das Team kommt auf mich zu und von diesen Leuten sind 6 bis 7 davon überzeugt, es liegt an unserer Führungskraft. Punkt. Das ist deren Überzeugung. Und egal, ob das wahr ist oder nicht, die werden sich immer wieder selbst bestätigen. Und das ging so weit, bis es dann einmal richtig geknallt hat.
Genau, deswegen habe ich gerade überlegt, das hat man ja öfter. Okay, kann ich mich gegenüber der Führungskraft öffnen? Aber du hast gerade schon gesagt, okay, sie waren überzeugt, das Problem ist die Führungskraft.
Ja, und dann ist es egal, ob das Problem die Führungskraft ist oder nicht. Das ist erstmal die Überzeugung, mit der wir arbeiten müssen. So, und ich habe dann, ne, ich war junger Teamcoach, irgendwie auch gesehen, die brauchen Support und habe mich dann an die Führungskraft, habe erstmal mit meiner Mentorin intern gesprochen, hey, soll ich das übernehmen, soll ich mir diesen Klotz ans Bein binden? Ich habe ja andere Themen und ich habe eine super Mentorin gehabt zu dem Zeitpunkt, die sicherlich auch jetzt reinhören wird. Schöne Grüße in den Mutterschutz. Und die mir damals empfohlen hat, Fabian, mach das. Ich glaube, da ist großes Learning drin. Ich glaube, das ist richtig echtes Teamcoaching, was du da machen kannst. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und dann durfte ich mir sozusagen an meinem ersten Fall die Zähne ausbeißen. Und das erste Zähne ausbeißen war, die Führungskraft wollte gar keine Hilfe. Wie gesagt, ich habe dann mit einem dann richtig bolden Move gemacht, die Arschbacken zusammengekniffen, ihr geteilt, hey, das Gefühl, wir müssten mal so Teamcoaching bei euch arbeiten. Und die sagt, nein, danke.
Ja, super.
Halt Fall zu Ende, oder?
Ja, die Frage ist, wie kommst du rein? Wie kriegst du einen Türöffner hin?
Ja, und da fühlst du dich dann fast wie eine externe Beratungsstelle, die so ein Projekt an einer Stelle gemacht hat und plötzlich sieht, boah, Leute, ihr habt echt noch 15 andere Themen, an denen man hier, du grinst, an denen man hier arbeiten könnte. Und dann ist man plötzlich, obwohl man ein Interner ist, verkauft man so ein Projekt nach innen hin. Und ich habe dann erstmal mich zurückgezogen, weil was soll ich tun? Ich kann ja schlecht. Und da sind wir wieder bei diesem Dreiklang unknown, unable, unwanted. Wo sind wir da? Wir sind bei unwanted. Ne? Diese Führungskraft wollte keine Hilfe.
Aber du hattest mal was gebracht, so, ich bin dann wie so ein Painter. Ich komme einfach mal rein und dann helfe ich mal ein bisschen und irgendwann kommt es auch zurück, dass diese Öffnung kommt. War das deine Painting-Strategie oder was hat dich zumindest dahin gebracht, dass du ins Gespräch kommst, dass du eine Offenheit der Führungskraft hinkriegst?
Ja, man kann dieses Be a Wall Painter finde ich immer ganz schön fürs Teamcoaching und das gilt für ganz viele Berufe. Vielleicht erkennt ihr euch da wieder. Das Bild ist, ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Wand zu Hause gestrichen hat. Die Wand streichen, ist das Einfachste von dem Ganzen. Aber bis du an dem Punkt bist, dass du die Wand streichen kannst, musst du 20 Möbel verrückt haben, du musst 14 Schalter abgenommen haben, du musst den Rahmen ordentlich abgeklebt haben, dann hast du noch die eine Stelle, die nicht ordentlich vom Vormieter, zurückgelassen wurde, du musst da Frogtape hinkleben, was weiß ich. Bis zu dem Moment, wo du die Wand streichen kannst, ist so viel Zeit vergangen, dass der Prozess des Wandstreichens dann fast einfach ist. Und dieses Bild nehmen wir mal mit jetzt gleich durch die Sachen, die wir da machen, weil ich glaube, dann wird ein Schuh draus. So ist es hier auch, ne? Bis du an den Punkt kommst, wo das Team sich eingesteht, wir brauchen Hilfe und die Führungskraft sich auch eingesteht, wir brauchen Hilfe, das dauert. So, und da kann man erstmal nur natschen. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe mich ein bisschen zurückgezogen. Ich habe das erstmal anerkannt, dass die Führungskraft, ne, dass der Herr gesagt hat, Fabian, wir brauchen dich jetzt hier an der Stelle nicht, weil wenn ich dann sichtbar tätig werde im Team, was passiert dann intern? Oh, der Schmitz-Meyer braucht einen Teamcoach.
Naja.
Das sehen andere Führungskräfte.
Gesichtsverlust, solche Themen wieder.
Ja, ja, auf jeden Fall. Da sind wir dann immer dran. Eine gute Kollegin von mir sagt auch immer, manchmal sehe ich die Themen und auch die Führungskraft die Themen. Aber ich darf nicht an denen offen arbeiten, weil das ist den Leuten peinlich, dass sie jetzt Teamcoaching brauchen. Das muss gar nicht an der Führungskraft liegen, das muss nicht an dem Team liegen, das ist was ganz Normales. Das ist so ein bisschen diese Metapher, die auch kommt, so, ne, warum gehen wir zum Zahnarzt? Wir gehen alle halbe Jahr zum Zahnarzt und Leute, die immer zum Zahnarzt gehen, denen unterstellen wir, die haben eine gute Zahnhygiene. Aber Leute, die regelmäßig Teamcoaching brauchen, denen unterstellen wir, dass bei denen, was nicht gut läuft, es muss eigentlich andersrum sein. Die Leute, die regelmäßig Teamcoaching machen, die sind meistens die Teams, die resilienter sind und besser aufgestellt sind.
Genau, aber das kenne ich von meinen Kunden auch teilweise, wenn ich hier ein Retreat oder sowas mache. Nee, eigentlich, hören Sie mal, Frau Klaassen van Hoosen, für die 2 Tage, 3 Tage, so ganz da unten wollen wir aber nicht hin.
Ja, wenn man plötzlich so Wertearbeit machen will und sowas, ne, die kommen mit einem Problem und du sagst so, wir müssen eigentlich eine Ebene tiefer.
Okay, aber du bist in deinem Fall, du hast deine Führungskraft am Wickel.
Genau, die Führungskraft hat Nein gesagt und damit hätte der Fall auch zu Ende sein können, Friede, Freude, Eierkuchen zu Ende. Aber was dann passiert ist, ist an einem Nachmittag, ich hatte mir gerade einen Kaffee gemacht, mich wieder an den Rechner gesetzt, es war ein Homeoffice-Nachmittag im Winter, plötzlich gingen die Slack-Nachrichten ein. Klick, klick, eine, klick, klick, zwei, klick, klick, drei, klick, klick, vier, klick, klick, fünf, klick, klick, sechs, klick, 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 klick. Da hatte ich irgendwie 13 Slack-Nachrichten von irgendwie 6 Leuten, inklusive dieser Führungskraft. Die waren gerade aus einem Meeting gekommen und
was war an diesem Tag los?
Ja, ich las dann die Nachrichten quer und es war so, okay, in einem Meeting von denen wurde so eine Atombombe gedroppt. Die hatten sich dann in dem Meeting öffentlich zerfetzt und es war so schlimm, dass sie das Meeting abgebrochen haben. Und dann kam die Führungskraft auf mich zu und sagt, hey Fabian, können wir mal einen Termin machen? Ich in den Termin gegangen mit der Führungskraft. Und dann sind wir nicht mehr bei Unwanted, sondern Unknown. Ich würde gerne daran arbeiten, dass es wieder besser wird bei mir im Team, hat der Schmitz-Meyer, nennen wir ihn, gesagt. Aber ich weiß nicht wie. Ich habe keine Ahnung. Und ich habe auch eigentlich keine Zeit. Unser Team geht jetzt in der Produktsache, die wir da bauen müssen, so auf dem Zahnfleisch. Selbst wenn ich das könnte, was ein Teamcoach kann, und ich glaube auch noch nicht so richtig dran. Ich höre das immer, soll jetzt toll sein, aber ich sehe noch nicht das Licht des Ende des Tunnels. Vielleicht können wir an Teilen arbeiten, lieber Fabian. Würdest du es machen, aber selbst wenn du es machst, ich wüsste nicht, wo wir die Zeit rausschaufeln und so. Und dann muss man da so ein bisschen erste Hilfe leisten. Und dann habe ich mich mit der Führungskraft zusammengesetzt und wir haben einen kurzen Plan gemacht. Habe aber auch gesagt, wir können das nicht geheim hinterm Rücken machen, sondern wir müssen schon ein offizielles Mandat kriegen. Ich habe also mit meiner Mentorin gesprochen, gesagt, hey, wir haben hier ein Mandat. Und der Schmitz-Meyer hat mit seinem Chef gesprochen, gesagt, hey, ich würde gerne Fabian dazu holen. Der kannte mich schon und wusste, ich mache gute Arbeit und hat uns das Vertrauen ausgesprochen. Und so haben wir beide Seiten zusammengebracht und wirklich so einen Contract aufgesetzt intern. Was sind Ziele dieses Team-Coachings? Wie oft treffen wir uns? Zeitinvest. Es funktioniert nicht, wenn einer kommt und sagt, du machst mal Team-Coaching. Das ist ein Handshake, ne? Wenn ich sage, ich brauche 4 Stunden, dann muss das Team mindestens 8 investieren eigentlich, ne? So
ja,
ungefähr.
Ich glaube, das wird auch oft übersehen, dass daran arbeiten eben auch Zeit kostet.
Genau, es kostet Zeit. Also du bist dann in der Theorie bei so einem Maximum halt, ne? Wenn du dir eine Landschaft vorstellst und sagst irgendwie, du bist auf so einem Local Height, sagt man, so einem Hügel. Aber um auf den Berg der besseren Zusammenarbeit zu kommen, musst du den Hügel erst verlassen und dann geht Effizienz oder Effektivität runter. Also das, was hinten rauskommt, könnte leiden, Qualität, oder die Art und Weise, wie du zu einem guten Produkt kommst, wird länger dauern, weil du auch noch Teamcoaching mitmachen musst. Aber das machst du ja durch dieses Tal der Ineffizienz gehen, um später auf einer neuen Höhe zu landen, die du nie erreicht hättest, wenn du diese lokale Höhe nicht verlassen hättest, damit du eben auf so ein Maximum halt kommst. Und das ist super, super schwer für Organisationen zu begreifen und auch schwer messbar zu machen häufig. Ja, also standen wir da und haben dann klassisch Teamcoaching abgefeuert. Ich erzähl's jetzt mal vom Ende her. Nach 9 Monaten mit dem Team hatte ich mit denen 6 bis 7 Workshops gemacht, jeden Monat einen, zu einem bestimmten Thema des Teamcoachings, um so ein bisschen Grundlagenarbeit zu machen und darauf aufbauend dann, was spezialisiert brauchen die jetzt? Und wenn du willst, können wir da noch mal ein bisschen reingehen, wenn wir die Zeit haben.
Genau, weil ich ja sozusagen als mehr aus der Arbeitgeberbrille auch immer schaue und denke, ja, okay, so what? Weil wenn ich mir das extern einkaufe und bind mir die Zeit ans Bein, was kommt da wirklich bei raus? Also viele sind ja auch gar nicht bereit oder auch nicht in der Lage zu sagen, das hat jetzt Impact, das will ich. Also je weiter ich nach oben komme in der Geschäftsführung, ist es manchmal nicht überall auch schwierig, wenn da nackte Zahlen stehen müssen.
Auf jeden Fall. Und dennoch haben alle eigentlich ab einem gewissen Zeitpunkt ein gutes Gefühl dafür, dass so ein Invest nötig ist, besonders wenn sie mal mit einem Teamcoach gearbeitet haben. Und da habe ich jetzt bei meinen vorigen Arbeitgebern eigentlich immer gesehen, Leute, die mir den Rücken stärken und sagen, natürlich ist es ein Wirtschaftsdeal, natürlich sind wir im Kapitalismus und natürlich müssen wir alle rechnen, dass wir alle am Ende des Tages gut schlafen können und unsere Miete bezahlen können und unsere Mitarbeitenden bezahlen können, klar, aber darauf aufbauend eine Atmosphäre schaffen, die motivierend ist für Leute, das ist uns wichtig. Und dann, wenn Leute im C-Level-Management sind, die mit Teamcoaches gearbeitet haben, das spüre ich als Coach. Mhm. Das ist dann so ein bisschen, wie ich manchmal vergleiche, ich habe einen Freund, der spielt im Orchester. Ein Laie, der kein Instrument spielt, weiß nicht, wofür ein Dirigent da ist, weil der sieht eine Partitur und sagt sich, das können die doch einfach alle so runterspielen. Aber da vorne jemanden stehen zu haben, der die Einsätze gibt und so ein bisschen den Prozess facilitiert, so durchführt, der eine Energie mitbringt für diese Themen, das ist es, weil das Team könnte auch, ich könnte den Plan geben und sagen, macht mal diese Workshops, ne? Die können die Partitur runterspielen. Aber jemand zu haben, der das mit Impact durchführt und mit Energie da durchleitet, das ist das Ding, was einen guten Teamcoach ausmacht. Und das kann dir ein Musiker beschreiben, warum er einen Dirigenten braucht, aber jemand, der nicht mitgespielt hat, der weiß das nicht. Jemand, der kein Instrument spielt.
Ich habe mal für ein Führungskräftecoaching einen Dirigenten engagiert, der über Führung gesprochen hat.
Ah, geil.
Mega spannend.
Geil.
Mega
ja, vielleicht spannend. Können wir da auch mal einen Sidekick zu machen, so an
ja,
irgendeiner Stelle.
Muss ich vielleicht mal verlinken. Ich denke, er macht das heute noch. Es war mega beeindruckend, auch Leute abzuholen, die sagen, nee, Führung ist nicht meins oder das kann jeder
ja.
oder was.
Ja.
Das war echt super.
Ja.
Hat richtig gut funktioniert.
Okay. Wollen wir reingehen, was konkret ich gemacht habe?
Genau.
Ich habe angefangen mit dem Team Assessment. Ich habe mit jedem gesprochen einmal und unter auch, da kommen wir wieder Psychological Safety rein. Wir haben eine kurze Vereinbarung getroffen, was ich mit den Daten mache, die ich da erhebe und so weiter und so fort. Und dann haben wir so ein Team Assessment gemacht. Und mit jedem Sprechen, mit jeder Person Sprechen, führt dann erstmal dazu, dass wir so einen, man nennt das Half-Throne-Effekt. Dadurch, dass ich da bin als Beobachter, wird es schon mal leicht besser. Das heißt, die Vereinbarung zum Burgfrieden zwischen diesen Teammembern, die sich da jetzt angezündet haben, wir hassen die Führungskraft und die Führungskraft, die sagt, ich komme mit meinem Team nicht mehr klar, der Schmitz-Meyer, das ist alleine, dass man mit allen Leuten spricht, kehrt erstmal Burgfrieden ein. Und es war im tiefsten Winter, ne? Dann kam auch die Weihnachtszeit. Mhm. Das war erstmal ganz gut, dass wir diese Käseglocke hatten, von alle wussten, daran wird jetzt bald gearbeitet. Dann gingen alle in Urlaub und ich hatte ein Konzept ausgearbeitet, auf dem Team Assessment aufbauend. Woran müssen wir arbeiten? Und du wirst wahrscheinlich nicht lachen, aber was ist das Erste, woran man arbeitet, wenn sich alle so richtig einmal angezündet haben?
Na, dann sag's mal.
Hast du ein Guess, Wilma? Womit würdest du anfangen, wenn du feststellst bei so einem Beratungsprojekt, die können ja alle gar nicht miteinander?
Was machen wir damit? Vertrauen aufbauen.
Vertrauen aufbauen, genau. Da sind wir bei, und für mich ist das eins der schönsten Modelle, was ich auch in der Agilität ständig benutze, 5 Dysfunctions of a Team von David Lingshoni, packen wir euch in die Shownotes. Der hat so ein bisschen nicht geforscht wird zu viel gesagt, dann haut mir direkt einer von den wissenden Kritikern da rein, das ist nicht wissenschaftlich passiert. Nein, ist es nicht, hat er so eine Pyramide gebaut und mal beobachtet, was sind denn dysfunktionale Teams und wie stehen die zueinander? Also nicht, was ist ein Top-Team, was ist ein funktionales Team, sondern was ist ein dysfunktionales Team? Und diese unteren drei Stufen der Pyramide, ich finde, das ergibt total Sinn, da braucht man nicht für wissenschaftlich arbeiten, sondern Teams, die sich vertrauen, lernen, ihre Konflikte zu lösen. Und dadurch, dass sie lernen, wir lösen Konflikte miteinander, haben sie ein Commitment zu der Arbeit. Das sind die drei Stufen. Das heißt, ich kann nicht anfangen mit denen, was die eigentlich gebraucht hätten, Entscheidungswege zu modellieren, Prozesse zu modellieren, ein ordentliches Kanban-Management zu modellieren. Das kann ich alles machen und das würde denen helfen, aber es würde immer wieder zusammenbrechen, wenn wir diese Hygienefaktoren nicht einziehen. Und das sind, so blöd wie es klingt, vertrauensbildende Maßnahmen.
Aber das ist ja auch immer das, worüber man stolpert, dass man denkt, oh, wir machen jetzt die tollen Tools und dann kaufen wir bei mir auch oft eine neue IT ein. Oder wir machen jetzt also ganz, ich bin jetzt in so einem ISO-Projekt drin, ja, da machen wir, wenn wir die ISO-Prozesse aufgenommen haben, dann weiß ja jeder, was er zu tun hat. Und alle machen das. Und das läuft ja auch dann alles total friedlich toll.
Ja,
wa?
total. Ja. Und dann braucht man Leute nicht mehr wie uns, weil die menschliche Soße ist dann egal. Und das
weil
ist genau
nicht.
Ja, ne,
genau,
das ist genau
gesagt
nicht
worden, wie das jetzt so laufen hat.
Ja, genau.
Und dann,
aber jetzt mal ehrlich, wenn ich in solchen Meetings drin setze, wo dann eine fancy Führungskraft kommt mit einem Gantt-Chart und sagt, wir haben es alle aufgeschrieben, wie es laufen soll, jetzt müssen wir es nur noch machen. Dann einfach mal die Frage zu stellen, ey, unter uns Pastorentöchtern, Leute, wirklich jetzt mal, lass uns mal die Karten legen. Kennt ihr ein Projekt, wo wir das so aufschreiben und es funktioniert dann so? Und dann werden die Augen ganz klein so, ne, bei den Leuten. Das ist wichtig, um eine Direction reinzusetzen. Und das mache ich auch. Ich habe auch diese Workshops vorher ausgeplant, um sozusagen zu beweisen, das sind meine Hypothesen an den unterschiedlichen Stellen und so wollen wir darauf aufbauen. Aber ich musste diesen Plan nach 1000 Mal anpassen, ne? Diese Agilität im Plan selber muss ich dann auch beweisen als Coach. Das ist dann Eat Your Own Dog Food. Genau. Und dann haben wir nach dem Assessment angefangen, an den großen Bausteinen von Teamkultur zu arbeiten. Vertrauen aufbauen, habe ich gesagt. Wie mache ich das? Ich nutze da super, super gerne Manual of Me. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennst du das, Manual of Me? Stell dir vor, du bist ein elektronisches Produkt. Und du wirst an deine Haustür geliefert und du machst die Box auf und da bist du, Wilma ist da drin als Elektroprodukt so.
Manchmal fühle ich mich auch so.
Ja, ja, ja.
So Rabotti im Hamsterrad, wa?
Und da ist eine Anleitung drin. Die Anleitung, wie man Wilma Klaasen von Husen benutzt. Wie man wie man die einbindet. Und dieses Manual of Me, packen wir euch auch in die Shownotes, hat 8 Kategorien und das sind so Standardkategorien, wenn Teams zusammenarbeiten. Wie möchte ich, dass mit mir gearbeitet wird? Wie möchte ich Feedback bekommen? Was mag ich an meiner Arbeit? Was sind meine typischen Arbeitszeiten? Was sind so meine Joker in der Arbeitszeit? Und dass man das mal ausfüllt, als Selbstreflexion ist total sinnvoll, und das mit seinen TeamkollegInnen teilt, das haben wir gemacht, ne? Die 13 Leute haben sich dann gegenseitig diese Manual of Me's auf verschiedenen spielerischen Arten und Weisen vorgestellt. Und alle Teams, die jetzt zuhören, die ich mal gecoacht habe, die kennen das alle. Fabian kommt immer mit seinem Manual of Me. Das ist eine Sache, die machen wir ganz, ganz viel. Das zieht so eine Grundlage ein, wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten. Und das Schönste, was da passiert ist, ist, dass dann plötzlich jemand mal sagte so, ich wusste gar nicht, liebe Kim, dass du um 15.30 Uhr immer deine Tochter abholst. Mhm. Ich habe um 15.30 Uhr immer folgende Unterlage fertig und schick dir die und frag mich, warum antwortest du da so langsam? Mhm. Aber jeder hat doch ne, irgendwie am Tag eine gewisse Verpflichtung, die gemacht werden muss. Und die Leute haben da irgendwie 3 Jahre zusammengearbeitet und das war plötzlich, nur durchs Manual of Me wird dann sichtbar, wir sind alle Menschen und wir haben alle unterschiedliche Ansprüche an den Arbeitstag und die Person, die um 15.30 Uhr ihre Kinder abholt, die ist dann ab 18.30 Uhr, aber dafür auch bis 21 Uhr wieder voll da und arbeitet da ihre Mails ab. Und da in so ein Gespräch zu kommen über den idealen Arbeitsmodus im Team, ist total hilfreich.
Ich kenn's aus Meetings, also gerade wenn man auch nicht mehr so oft zusammenkommt und dann doch sich auf Face-to-Face-Meetings einigt mit der Arbeitsgruppe, mit dem Projektteam, wie auch immer, dass man im Anfang kurz einmal abfragt, so wie geht's, wie läuft's heute? Also genau. Erstmal so einen persönlichen Teaser, so wir kommen erstmal alle auf eine andere Ebene hier.
Kennen auch ganz viele aus Corona und ist immer so ein bisschen, müssen wir das jetzt machen, aber auch kulturell total wichtig, ne? Kommen wir jetzt wieder zu was anderem. Aaron Meyer Culture Map, damit habe ich gearbeitet. Also die Idee, wie ist die Kultur, in der ich aufgewachsen bin, und das kann in Deutschland selber schon ändern, wie prägt das die Art und Weise, wie ich Vertrauen auf der Arbeit gewinne, wie ich meine Aufgaben löse, wie ich Zusammenarbeit bewerte. Und da sind Leute, die beispielsweise eine Kollegin aus Frankreich, die ist da ganz anders aufgestellt, wie jemand, der in einem typisch deutschen Unternehmen gelernt hat und da irgendwie sagt so, hey, ich vertraue dir, wenn du deine Aufgaben gut machst. Deutsche Sicht, Franzose, das ist sehr plakativ, aber guck mal bei Aaron Meyer rein, da kann man so ein bisschen ablesen. Nur weil du deine Aufgaben erledigst, vertraue ich dir noch lange nicht, mein Lieber. Ich will mal eine Flasche Wein mit dir getrunken haben und verstehen, was machen deine Kinder, was macht denn dein Mann, wer bist denn du, wo wohnst denn du, was sind deine Träume und Ziele. Und so baue ich Vertrauen auf. Ob du deine Aufgaben erledigst, ist mir erstmal total Wumpe.
Genau, also ich bin ja stark auch aus dem internationalen Kontext gekommen, habe dazu ja auch publiziert, also von daher.
Dir brauche ich das nicht erzählen.
Das Fazit so, also nicht der Umfang der Diversität ist das Problem, sondern der Umgang. Wie gehen wir damit um?
Ja, und da sagt Aaron Meyer auch in ihrem Buch als so großes Fazit darüber, kulturelle Unterschiede in Teams sind da, gerade hier in einer Stadt wie Berlin, ne? Punkt, die sind da. Wir können uns dafür entscheiden, ob wir die zu einem positiven Faktor führen wollen, indem wir sie sichtbar machen und messen, oder ob wir sie einfach liegen lassen. Dann passiert im besten Falle gar nichts damit. Und in den meisten Fällen werden sie uns irgendwo negativ begegnen, weil wir es irgendwie nicht gelernt haben, mit einer Arbeitskultur zusammenzuführen. Ich guck mal auf die Zeit, Wilma. Ich würde gerne noch so 2, 3 Dinge erwähnen, die ich da gemacht habe in den Workshops.
Wir sind ja noch nicht ganz rund sonst.
Ja, wir sind noch nicht ganz rund sonst.
Die Zeit hast du, definitiv.
Alles klar.
Das wollen wir hören.
Was habe ich noch gemacht? Also vertrauensbildende Maßnahmen, Manual of Me, habe ich gerade schon gesagt. Ich habe gesagt, wir haben mit der Culture Map von Aaron Meyer gearbeitet. Was noch? Ein typisches Ding ist dann auch immer Feedback-Kultur. Das kommt auch im Manual of Me schon vor. Wie geben wir uns Feedback? Und da ist für mich der Name der letzten Jahre in Organisationen Kim Scott. Kim Scott mit Radical Candor ist ein Feedback-System, mit dem ich super, super gerne arbeite. Nicht, weil es die schlauste Art und Weise ist, an Feedback ranzugehen. In jedem Feedback-Seminar lernt ihr gute Sachen. Nur bitte nicht mehr auf Sandwich-Technik zurückgehen. Also wer jetzt gerade hier noch zuhört und sagt, Sandwich-Technik, Feedback, das ist das Ding, bitte begrabt das. Also es gibt 1000 gute Modelle. Einfach nicht das benutzen. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Nicht das benutzen.
Bitte
so,
nicht.
Ja. Und Radical Candor hilft einem Team. Das ist super, wenn man das mit so einem Kontext von 13 bis 20 Leuten in einem größeren Team oder in einer Business Unit macht. So, hey, es gibt eine Schulung dazu. Und dann kommt man ins Erzählen, wo ihr euch ertappt im Daily Doing, wo ihr das nicht macht, Radical Candor Feedback geben, nämlich dieses die Sache direkt ansprechen und zeigen, dass man sich wirklich dafür interessiert. Und wenn ich jetzt so anfange, über Radical Candor zu reden, vielleicht können wir ja irgendwann nochmal eine extra Folge zum Thema Feedback-Kultur machen. Da würde ich da wirklich gerne drauf eingehen, weil du wirst auch ganz viele Sachen wissen in dem Bereich.
Genau, auf jeden Fall. Wir wollen noch viele Folgen machen, also es sollte Raum sein.
Ich hab Bock. Cool, also Radical Candor, Feedback einziehen. Wichtig ist da nur, versucht sichtbar zu machen, wie wollen die Teammitglieder sich Feedback geben. Und da muss ich sagen, in der Regel wollen alle das Gleiche. Wir wollen offenes, ehrliches Feedback haben, das sagen immer alle. Was heißt das denn eigentlich? Da so ein bisschen hintergehen, das aufschreiben, und da komme ich zum nächsten Punkt, als so eine Art Team-Contract, Team-Charter, Team-Contract machen. Also ihr kennt das aus der Grundschule von euren Kids oder selber noch. Das ist das Ding, was der Lehrer, die Lehrerin dann mitgebracht hat mit, das sind unsere Klassenregeln. Das Gleiche für ein Team, nur ein bisschen professioneller aufgehangen, ist das im Prinzip. Also, wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wir miteinander umgehen, wenn mal wirklich Zeiten sehr, sehr stressig sind? Was für eine Art von Team wollen wir sein? Und ich habe da super viel mit dem Buch Creating Intelligent Teams gearbeitet. Verlinke ich euch auch. Da kann man so ein bisschen sehen, wie kann man denn eine Team-Entity, nennen die das, also den Geist des Teams, ne? Die Summe unserer Teile, die mehr ist, wie kann man das sichtbar und greifbar machen, beschreibbar machen? Da sind dann so Übungen drin, sowas wie We are the team that, wir sind das Team das, und dann kommt irgendwie so ein cooler Satz dahinter. Die haben damals richtig schöne Sätze gebaut. Wir sind das Team das, das Produkt von, Arbeitgeber einfügen, auf eine innovative neue Stufe setzt. Wir sind das Team das, so und so und so und so. Und plötzlich schafft man eine Teamidentität, an der man sich reiben und messen kann und an der man auch gesehen werden will im Unternehmen.
Und das kann man auch super visualisieren. Das macht eigentlich immer voll Spaß.
Total, total. Und gerade heute mit AI kann das jeder, ne? Ich glaube, wenn man diese Sätze einfügen würde, einen guten Prompt schreibt und sagt dann zu Gemini oder ChatGPT, bitte bau uns mal ein modernes, visuelles Teambild daraus. In ein paar Minuten gemacht. Früher hat man dann so Workshops gemacht, wo man Führungskräfte hat malen lassen, so, ne? Kennst du das noch?
Ja, genau. Ja, du, ich bin doch noch durchaus analog gestartet, war. Ich hatte noch so Lochkarten in der Bank, wo ich mal meine Ausbildung gemacht habe, zum Stempeln.
In meiner Erstausbildung, ich komme aus der Hotellerie, das ist über 10 Jahre her, schöne Grüße ans Hotel Berlin am Lützowplatz, all die da noch sind, da habe ich meine Ausbildung gemacht und da gab es auch noch Lochkarten.
Ja,
von daher,
spannend.
Es ist ein langer Weg zum Teamcoach, ja, ihr Lieben.
Die alte Sparkassenzeit.
Ja. Also, ich habe grundsätzlich eingeführt vertrauensbildende Maßnahmen. Und wenn ihr in Hochseilgarten fahrt, mit denen man sich die gegenseitig sichern lässt, auch immer schön, ne? Muss man gucken, ob es sich auf die Sportlichkeit, aber macht was, was sichtbar macht, was sind die Werte der Teams, was sind die Werte der Führungskraft, und bringt die alle zusammen, dass die gemeinsam sehen können, ey, wir sind eigentlich als Menschen gar nicht so unterschiedlich, wir verheben uns hier gerade nur im Prozess. Vertrauensbildende Maßnahmen, sichtbar machen, aus welcher Kultur ihr kommt und was die mit eurer Arbeit macht. Team Entity, Voices of the System nennt das Creating Intelligent Teams das. Also klar machen, wie können wir den Geist des Teams beschreibbar machen. So, und dann gehe ich erst zurück, und dann sind 3, 4 Workshops haben wir hinter uns gelassen. Dann gehe ich erst zurück auf die speziellen Probleme des Teams, und die sind dann individuell pro Team. Ich habe da was zum Thema Entscheidungskompetenzen im Team gemacht. Ich habe da was zum Thema emotionale Intelligenz im Team gemacht. Ich habe da was zum Thema Rollen und Zusammenarbeit gemacht. Ich packe euch da ein paar Sachen in die Shownotes, und da können wir auch gerne noch mal im Detail drauf eingehen in einer anderen Folge. Sonst wird's, glaube ich, jetzt hier zu lang.
Und sonst stellt uns Fragen. Schreibt uns an.
Ja, fände ich auch gut. Also wir machen das jetzt hier als kleines Projekt für uns selber, aber auch für euch, ne? Also wenn ihr einen Kommentar habt dazu, schreibt uns. Kontakte findet ihr. Und ich würde sagen, damit bin ich am Ende meiner Fallbeschreibung, und ja.
Und hast eigentlich schon total viel Theorie und Lösung mitbeschrieben. Aber du bist gestartet mit, ey, ich hatte voll die Lernkurve.
Ja.
Und mich würde noch interessieren, bist du selber mit deiner Mentorin im Kontakt gewesen, dass du selber sozusagen ein Coaching-Feedback für dich bekommen hast? Und was war wirklich der größte Learning-Effekt?
Ja.
Was hat dich am meisten überrascht?
Ja, also so blöd, wie das jetzt klingt, aber ähnlich wie bei einem Psychologen, der Therapie anbietet, ist es für einen Teamcoach, glaube ich, auch essentiell, Leute zu haben, die einen führen und einen grounden. Man nennt das dann Supervision. Aber dass ich nochmal über die Fälle, die ich im Unternehmen löse, sprechen kann an der Stelle. Ne? Ich nehme da selber Coaching für und auch meine Mentorin ist da immer super, super offen zu helfen, dass ich nochmal so ein bisschen abprüfe, bin ich jetzt gerade hier auf dem falschen Dampfer? Weil was passieren kann, ist, wenn man plötzlich zu empathisch, also man kann empathisch mit dem Team sein, aber wenn das Team mir zu sympathisch ist, dass ich deren Story glaube. Und ich glaube, das war ein Learning am Anfang, dass ich auch ganz kurz, ne, ich bin irgendwie da jung und bin da auch sicherlich einmal kurz schon dran gescheitert, gedacht habe, so, ja, die Führungskraft ist schuld. Wir müssen diesen Weg gehen. Und dafür braucht man externe Hilfe selber als Coach, um sich nicht einlullen zu lassen davon. Weil als ich dann mit der Führungskraft gesprochen hatte und die Führungskraft, ne, ihren Weg, aber von Herrn Schmitz-Meyer da, so haben wir ihn jetzt ja genannt, den guten Herrn, seine Sicht auf die Dinge gehört habe, die eine sehr erwachsene und reflektierte war, war ich so, Moment, ich bin hier gerade selber auf dem falschen Dampfer und es ist mir so unangenehm gewesen.
Es gibt doch noch vernünftige Führungskräfte.
Die gibt's. Ich glaube, es gibt auch vernünftige Unternehmen, ne? Also, und am Ende des Tages, ne, wieder dieser Dreiklang, nicht gewollt, nicht gekonnt, nicht gewusst. Es war die Führungskraft wollte. Das Team wollte, die wussten nicht wie. Die hatten irgendwo vor Monaten eine falsche Abbiegung genommen und vor lauter Stress verlernt, miteinander ordentlich zu kommunizieren. Und das haben wir reingezogen.
Und was ich eben auch erlebe ganz oft, ist, dass zu spät offen über Verwerfungen gesprochen wird. Dass die eigentlichen Probleme unter den Tisch gekehrt werden. Ja, oben auf der Arbeitsebene sind wir ja voll gut. Aber wenn da unten, es gibt so ein Bild, da sitzen sich Chef und Mitarbeiter gegenüber und unten sind sie sich schön mit den Füßen am Treten. Und oben sind sie aber ganz schick so in der Oberansicht.
Ja.
Und ich glaube, das muss man mitnehmen. Wenn man sich da unten tritt gegen das Schienbein, das muss als erstes abgearbeitet werden.
Lass uns überleiten zu Agilität Unplugged. Was hat das mit Agilität zu tun? Ich hätte mitgebracht, und das ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, Continuous Improvement. Das kommt eigentlich aus dem Lean, aber alle Agilen da draußen wissen, Lean und Agil ist wie Bruder und Schwester. Ne? Mhm. Es ist wie Adam und Eva, die vom gleichen Apfel genascht haben und jetzt leider nackig vor ihren Arbeitgebern stehen. Wir gucken auf etwas, das nennen wir im Lean und auch im Agilen Continuous Improvement. Und jetzt hören wahrscheinlich schon alle nicht mehr hin, ja, da kennen wir, alter Schuh. Continuous Improvement, mein Mantra ist immer, Improvement kann jeder einmal im Jahr sitzen, großen Workshop abfackeln, jetzt machen wir alles anders. Gebe ich euch mein junges, agiles Herz drauf, wird nicht funktionieren.
Funktioniert ja auch nicht, habe ich oft genug scheitern sehen.
Ja, und also eine Möwe macht keinen Sommer, ein Workshop rettet kein Team. Continuous Improvement, da geht es nicht ums Improvement, sondern ums Continuous. Sitzt bitte mit den Leuten einmal im Monat, wenn ihr im Bereich Knowledge Work seid, das ist so dieses typische Büroumfeld. Setzt euch mit den Leuten, mit denen ihr eng zusammenarbeitet, einmal im Monat zusammen für anderthalb Stunden. Könnt auch Kuchen essen zusammen währenddessen. Und fangt mal an, ehrlich miteinander darüber zu sprechen, was lief in diesem Monat gut, was lief nicht so gut und was wollen wir im nächsten Monat besser machen. Und ich garantiere euch, wenn ihr das nur, kann auch zweimal ausfallen, weil irgendwer im Urlaub ist oder nicht geht, wenn ihr das etabliert, diese Kultur, dass wir sprechen offen darüber und wir wollen auch was daran ändern. Selbstorganisation, da kommt auch wieder Agilität rein, ne? Den Teams zugestehen, dass die selber erkennen, an welchen Themen wollen wir übergeordnet arbeiten. Hey, bitte immer morgens ein Update in den Slack-Channel schreiben über das und das, weil das würde uns helfen. Wenn ihr das im Alleingang versucht reinzuziehen, so und so wollen wir miteinander umgehen. Wenn ihr das versucht im Alleingang reinzuziehen in so ein Team, super schwierig. Aber als Team gemeinsam zu sitzen und zu erkennen, wir haben 15 Probleme und an den dreien arbeiten wir diesen Monat konkret und nächsten Monat haben wir vielleicht wieder drei andere Probleme. Aber das 10-mal im Jahr, 12-mal im Jahr machen, einmal im Monat, Leute, das hilft so unglaublich, weil wenn du den Tanker einmal im Monat um so einen Müh bewegst, dann landest du nach einem Jahr ganz woanders. Das heißt, wenn ihr demnächst Continuous Improvement hört und diesen Podcast gehört habt, möchte ich von euch, dass ihr sagt, es geht nicht um Improvement, es geht um Continuous. Sitzt wirklich regelmäßig, weil dann schafft ihr Feedback-Kultur erlebbar zu machen und so ein Team wirklich zu einer echten Selbstorganisation zu führen. Mic drop.
Okay. Ich glaube, das war eine Menge Stoff.
Du, ich habe auch noch so viel.
Ja, ich weiß, du vergisst. Oh, dann kommt das und das und das noch, aber die Folge ist endlich.
Okay, moderier mich ab, Wilma.
Ja.
Nee, finde ich gut.
Oder moderiere mich wieder an. Oder
ja, fürs nächste Mal. Was haben wir nächstes Mal? Genau, ich guck mal in den Folgentitel, genau, was ich hier sehe.
Gegen den Willen entwickeln.
Gegen den Willen entwickeln.
Das ist mein Fall wieder.
Da habe ich als Teamcoach eine Meinung zu. Das machen wir nicht. Wir entwickeln keinen gegen den Willen.
Ja, und ich bringe das aus dem Fall, den ich von Kunden habe und einen, den ich in Verantwortung selber erlebt habe mit. Und da gibt es noch einige mehr, wo man sagt, so, what? Am Ende des Tages, manchmal ist es so. Und die Frage ist, ist es nachher wirklich schlecht? Für cool. die Person, cool. für die Organisation? Ist gegen den Willen einfach gegen so böse?
Ja, ja.
Oder
und ich glaube, es wäre interessant,
kann es am Ende des Tages nicht doch gut sein?
Für alle aus dem Personalbereich, die zuhören, für alle aus der Beratung, die zuhören, ihr kennt das auf euren Projekten. Ihr seht plötzlich Leute und Rollen, die nicht mehr in das neue Konzept passen. Darf ich die gegen ihren Willen woanders hin entwickeln? Das ist die Frage, die wollen wir uns ein bisschen anhören. Und dafür hören wir uns nächsten Monat bei Agilität Unplugged.
Echte Fälle, echte Menschen.
Mit Fabian Schwarz, agiler Teamcoach und
Wilma Klaassen van Husen, Organisationsentwicklerin.
Das war Agilität Unplugged, echte Fälle, echte Menschen. Moderation und Redaktion, Wilma Klaassen van Husen und Fabian Schwarz. Produktion und Schnitt, Studio 36. Feedback, Fragen oder Anregungen? Schreibt uns gerne auf LinkedIn oder kontaktiert uns über die Website. Alle Informationen dazu, sowie alle besprochenen Tools und Praktiken findet ihr in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns, lasst eine Bewertung da und teilt die Folge mit anderen. Eine neue Folge erscheint einmal im Monat. Danke fürs Zuhören und bis bald.